Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen.
Herzlich willkommen beim Buschtrommel-Podcast. Falls ihr euch wundert, wer ich bin, mein Name ist Lina. Ich darf für Stefan jetzt ab und zu mal übernehmen und auch mal ein paar Fragen zu bestimmten Themen stellen. Heute sprechen wir über das rote Höhenvieh, eine alte Rinderrasse, die vom Aussterben bedroht war, aber mittlerweile wieder zum natürlichen Landschaftsbild der Stadt Hagen gehört. Und Antworten auf die Fragen, was zeichnet das rote Höhenvieh aus und was hat diese Rinderrasse mit Naturschutz zu tun, erhalten wir von unserem Gast Ralf Blauschek. Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Ja, Ralf Blauschek, 63 Jahre alt, Leiter der biologischen Station und gleichzeitig dann ehrenamtlicher Geschäftsführer des Vereins für extensive Kulturlandschaftspflege, der jetzt eben dann seit mittlerweile 25 Jahren das rote Höhenvieh hier in Hagen dann eben dann als Bestand pflegt, hegt und züchtet.
Wie bist du zum Naturschutz gekommen?
Das ist aus dem letzten Jahrtausend. Das kommt eigentlich dann so aus den letzten Schuljahren heraus, dass ich dort dann ehrenamtlich dann sozusagen in der ersten Stunde für den Naturschutz interessiert habe. Ich habe dort eine eigene Kinder- und Jugendgruppe gegründet, mit denen dann eben praktische Naturschutzmaßnahmen gemacht. Beginnt so mit dem Amphibienschutz, also das berühmte Kröten über die Straße tragen. Und seitdem bin ich eigentlich dann kontinuierlich bei dem Thema geblieben und habe dann eben dann irgendwann auch dann anstelle einer Lehrerstelle dann eben dann eine Stelle im hauptamtlichen Naturschutz angetreten.
Jemals bereut oder immer noch glücklich?
Ja, Hobby und Beruf dann eben dann in Einklang zu bringen, ich glaube, das kann man gar nicht bereuen. Das ist ja heutzutage eben dann das große Manko, dass die meisten, die einen Beruf haben, eben dann einen Job machen und nicht dann eben dann sozusagen die Berufung im Vordergrund steht. Was natürlich für manche Tätigkeiten dann erschwerend dann für mich auch ist, weil zwischen Beruf und Hobby zu trennen ist manchmal sehr schwierig. Aber grundsätzlich kann man froh sein, wenn man heutzutage in dem Bereich dann eben auch sein Berufsleben so gestalten kann.
Heute sprechen wir ja über das rote Höhenvieh. Deswegen erst einmal die Frage, was ist denn das rote Höhenvieh?
Ja, das rote Höhenvieh ist im Grunde genommen eine recht alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Das ist eine Rinderrasse, die also hier bei uns auch im Hagener Bereich eben dann vor etwa 50, 60 Jahren dann regelmäßig noch vertreten war. Diese Haustierrasse ist vor oder Mitte des letzten Jahrhunderts hier bei uns gehalten worden, weil es eben dann um die sogenannten Dreinutzungsrassen ging. Dort hat man also diese Tiere gezüchtet, um dann eben dann Fleisch, Milch und auch dann eben dann das Tier als Zugtier nutzen zu können. Und das ist etwas, was natürlich heute komplett aus der Mode gekommen ist. Die Intensivierung der Landwirtschaft hat dazu geführt, dass dann immer leistungsstärkere Rassen hervorgebracht wurden, die mehr Leistung im Bereich Milch oder Fleisch hervorgerufen haben. Im Bereich der Zugkraft des Tieres ist natürlich völlig hinten runtergefallen aufgrund der Mechanisierung in der Landwirtschaft. Und das rote Höhenvieh ist sozusagen noch ein Überbleibsel aus dieser alten historischen Zeit, als der Mensch eigentlich dann im Einklang mit den Tieren gelebt hat und das Ganze dann eben dann auch relativ entschleunigt mit geringen Leistungen der Tiere einherging. Was das war, natürlich dann eben dann Rassen, die wurden relativ alt, also das kann man mit den heutigen Rinderrassen überhaupt nicht vergleichen. Und die Tiere sind aber dann eben dann so in den 60er, 70er Jahren des 20. Jahrhunderts dann mehr oder weniger komplett zurückgefahren worden, dass man dort im Grunde genommen fast gar keine Tiere mehr hier auch in Deutschland insgesamt dann eben hatte.
Was genau heißt denn alt? Also wie alt wird ein sogenanntes Hochleistungsrind im Vergleich zu einer alten Rasse, wie jetzt dem roten Höhenvieh?
Ein Rind oder beziehungsweise eine Kuh wird im Grunde genommen so ein klein wenig dann einhergehend mit ihrer Milchleistung dann vom Alter her beurteilt. Dadurch, dass die Tiere heutzutage ja eben dann zigtausend Liter produzieren, also 8.000, 9.000 Liter pro Jahr Milchleistung, ist also dann nichts Ungewöhnliches mehr. Es geht also schon bis auf 12.000 Liter pro Jahr dann eben hoch. Und diese Tiere haben aber eine bestimmte Milchleistung nur für ihr Leben hochgerechnet. Das heißt also, teilweise sind dann Tiere mit 5, 6 Jahren heutzutage schon wirklich dann uralt, weil sie dann einfach dann diese maximale Milchleistung gebracht haben. Während das rote Höhenvieh, dort gibt es immer wieder Tiere, die dann eben dann 17 Jahre, 18 Jahre, teilweise noch darüber hinaus dann eben vom Alter her haben, immer noch dann quietschfidel und fit sind. Wir haben also selber bei uns im Bestand auch Tiere, die jetzt eben mittlerweile schon wieder im 17., 18. Lebensjahr dann stehen. Und das ist einfach dann eine ganz andere Kategorie, eine Altersklasse eines Haustieres.
Optisch zeichnet sich das rote Höhenvieh ja durch das namensgebende rote Fell aus und neben dem typischen Aussehen auch durch eigentlich recht gute Eigenschaften wie einer geringen Geburtenschwierigkeit und einer allgemein guten körperlichen Verfassung. Ralf, du hast ja schon zu Beginn gesagt, die Rasse war aber vom Aussterben bedroht und hast auch einiges aufgezählt, wie sich das rote Höhenvieh von den heutigen Hochleistungsrindern unterscheidet. Kannst du noch einmal ganz klar sagen, warum war diese Rasse vom Aussterben bedroht?
Ja, das Aussterben hat bei dieser Rinderrasse damit zu tun, dass es einfach nicht die Leistung gebracht hat. Die Tiere haben zu wenig Milch gegeben, haben zu wenig Fleischansatz gehabt. Also nicht nur das rote Höhenvieh, sondern auch dann Schweinerassen, Hühnerrassen und anderes zählt dann dazu, dass dann irgendwann einfach eine bestimmte Leistungsgrenze unterschritten wird nach modernen Gesichtspunkten. Man muss ja eben das Ganze möglichst effektiv gestalten. Die Tiere müssen möglichst schnell wachsen, müssen hohe Leistungen in bestimmten Bereichen wie Fleisch und Milch erbringen oder auch Hühner mit den Eiern. Und wenn das eben nicht erreicht wird, sind diese Tiere irgendwann sozusagen ausgesondert. Dementsprechend sind dann also diese Bestände bei den Bauern zurückgefahren worden. Man hat also dann teilweise innerhalb von wenigen Jahren komplette Landschaften von dieser Rinderrasse dann eben dann freigezogen. Die Tiere sind schlicht und ergreifend alle geschlachtet worden. Es sind dann eben dann Hochleistungsrinderrassen stattdessen angeschafft worden, sodass also dann der einzelne Landwirt mehr Profit von dem einzelnen Tier auch bekam. Und dementsprechend ist dann über einen relativ knappen Zeitraum dann diese Rasse rotes Höhenvieh quasi hier bei uns im Sauerland, Siegerland und auch in anderen Regionen komplett verschwunden.
Du hast mir schon erzählt, dass ihr momentan 43 Rinder habt, inklusive 12 Kälber.
Da geht jetzt aber dann einiges dann auch von den Tieren dann raus, weil wir verkaufen zum Teil dann eben dann Jungtiere dann für die Nachzucht oder an andere Betriebe, die dann weitermästen. Und irgendwann Ende Februar kommen ja die nächsten Kälber schon wieder, dann wird dann der Stall wieder etwas gefüllt. Da müssen wir also auch einfach ein bisschen reduzieren, weil sonst dann der Bestand immer größer wird und das geht natürlich nicht.
Der VEK, der Verein für extensive Landschaftspflege, kümmert sich also um die Erhaltung dieser alten Rinderrasse. Und das macht ihr jetzt mittlerweile schon seit knapp 25 Jahren. Darüber hinaus hast du jetzt als Leiter der biologischen Station Hagen noch ein weiteres Interesse an den Tieren.
Ja, wir haben eigentlich dann dieses rote Höhenvieh damals angeschafft und den Verein gegründet, um letzten Endes dann den Aufwuchs in Naturschutzgebieten sinnvoll zu verwerten. Weil damals ist dann in einigen Bereichen dann schlicht und ergreifend die Fläche nur gemäht worden, der Aufwuchs wurde quasi vernichtet, sodass also dann im Grunde genommen der Naturschutz ja dann eine Funktion erfüllt hatte, die Schutzgebiete zu pflegen. Aber es macht natürlich nur Sinn, wenn der Aufwuchs auch vernünftig dann verwendet wird. Und in den Naturschutzgebieten ist es so, dass dann der Aufwuchs in der Regel relativ nährstoffarm ist, viele Bestandteile beinhaltet, die für Hochleistungsrassen ungeeignet sind. Also eine Milchkuh würde mit diesen Naturschutzheumengen überhaupt nicht klarkommen, weil da zu wenig Nährstoffe drin sind. Und das rote Höhenvieh kommt damit aber super klar.
Warum kommt das rote Höhenvieh denn mit diesem nährstoffärmeren Grün besser zurecht als moderne Hochleistungsrinder?
Also das rote Höhenvieh ist schlicht und ergreifend robuster. Kommt also mit schlechterem Futter klar. Das heißt also, diese strohigen und kräuterreichen Flächen, die wir in vielen Naturschutzgebieten haben, bringen ja eigentlich nicht dieses Hochleistungsfutter, was ein Landwirt heutzutage gerne möchte. Also diese kleereichen, fetten Wiesen mit Löwenzahn, das sind ja eben dann so diese typischen Flächen, wo dann eben das Milchvieh draufsteht. Und das rote Höhenvieh ist damit also fast schon überfordert. Das kriegt zu viel Eiweißinput. Und diese Flächen, die wir jetzt eben seitens der biologischen Station pflegen und der VEK bewirtschaftet, die sind insgesamt dann viel extensiver und dadurch ist das rote Höhenvieh eigentlich dann für die Bewirtschaftung und Pflege dieser Flächen eigentlich optimal geeignet.
In den Wintermonaten leben eure Rinder ja im Stall, den Sommer über aber komplett auf der Weide. Und wie du schon gesagt hast, steht den Tieren dann das nährstoffärmere Grün als Futter zur Verfügung. Das kann das rote Höhenvieh ja anscheinend besser vertragen. Wie unterscheidet sich diese extensive Weidewirtschaft denn im Allgemeinen von einer intensiven, konventionellen Weidewirtschaft?
Also wir versuchen ja möglichst ein halbes Jahr und länger die Tiere auf der Weide zu halten. Aber im Intensivbereich ist es heutzutage oft so, dass dann die Tiere gar nicht mehr auf die Weide kommen, dass man also wie zum Beispiel im Allgäu überhaupt keine Tiere mehr auf der Weide sieht, weil dann eben die Landwirte zigmal im Jahr, teilweise 5, 6, 7 Mal im Jahr ihre Flächen mähen und das Futter direkt dann eben in den Stall gefahren wird als Frischfutter oder auf Miete, dann als Grünsilage dann eben den Tieren dann aufbereitet wird und dementsprechend das viel einfacher ist mit der Technisierung der Landwirtschaft dann eben im großen Schlepper dann innerhalb von ein paar Minuten das Futter dann von der Fläche runter zu ernten, ab in den Stall zu fahren und dementsprechend die Tiere dann auch ja, im Stall damit versorgt werden. Das bedeutet auf der anderen Seite, man hat Mähwiesen, die aber gar nicht mehr beweidet werden und dadurch im Grunde genommen auch die Artenzahl, die Biodiversität massiv dann eben in die Knie geht. Dass also auch dann Flächen, die früher mal artenreicher waren, durch diese Bewirtschaftungsart durchaus artenärmer werden.
Haltet ihr euch da an bestimmte Maßstäbe?
Wir machen natürlich jetzt eben dann diesen Bereich ökologischer Landbau nach Biolandrichtlinie mit den Tieren auch, indem wir dann auch bestimmte Kriterien grundsätzlich einhalten. Das heißt, es wird jetzt also keine Mineraldüngung auf diese Flächen aufgebracht. Es wird jetzt also nicht mit irgendwelchen Herbiziden gearbeitet, um, was weiß ich, den Ampfer, die Brennnessel oder andere Kräuter daneben dann zurückzudrängen. Und das ist dann im Grunde genommen natürlich eine höherwertigere Nutzung und Bewirtschaftung, als es jetzt eben dann in vielen Bereichen dann eben dann durch die konventionelle Landwirtschaft passiert. Vor allem, wenn es eben dann Hochleistungsmilchviehbetriebe sind. Die wollen natürlich möglichst viel Ertrag von ihrer Fläche runterholen. Und da wird natürlich auch richtig Nährstoff auf die Flächen draufgebracht, damit die Flächen entsprechend den Aufwuchs bringen können, den diese Milchviecher dann brauchen. Und das braucht das rote Höhenvieh nicht. Deshalb können wir uns also diesen ganzen Aufwand sparen.
Okay, das rote Höhenvieh eignet sich also für eine extensive Weidewirtschaft. Jetzt steht aber noch die Frage im Raum, inwiefern trägt denn diese Rinderrasse, mit deren Hilfe ihr ja extensive Weidewirtschaft betreibt, zum Naturschutz bei?
Also die Tiere sind ja im Grunde genommen vierbeinige Rasenmäher. Die übernehmen die Tätigkeit, die wir teilweise eben mit kleinen handgeführten Geräten oder mit dem Trecker übernehmen und sind in der Lage, jetzt eben dann die Flächen dann im Laufe des Sommerhalbjahres runterzufressen. Und das Runterfressen ist eigentlich ja eine total schonende Art und Weise von der Bewirtschaftung dieser Flächen. Mähen bedeutet ja immer einen ganz massiven Einschnitt in die Lebensgemeinschaft. Das heißt, der Trecker geht rüber mit dem Mähwerk. Es wird dann von jetzt auf gleich die gesamte Fläche dann eben dann runtergemäht. Alles, was an Blütenpflanzen drauf war, an Nahrungspflanzen, ist von jetzt auf gleich plötzlich erstmal verschwunden. Und die gesamten Tiere, also Insekten vor allem natürlich, dann aber auch Amphibien, Reptilien, die sich dort dann eben dann in dieser Wiese dann tummeln, sind von jetzt auf gleich erstmal dann ihren Lebensraum los und müssen dann warten, bis es nachgewachsen ist. Und dementsprechend sind Insekten in den Bereichen auch dann weniger geworden. Und wenn jetzt dann die Tiere das ganze Material runterfressen, dauert das natürlich viel länger. Die Tiere trampeln im Grunde genommen jetzt auf der Fläche rum, zertrampeln natürlich vielleicht auch mal dann den einen oder anderen Käfer, kommen vielleicht auch mal auf die Idee, auf eine Kröte zu treten. Aber letztendlich, die Tiere sind dann dadurch dann sehr stark begünstigt, weil einfach dann dieser Lebensraum kontinuierlich dann verändert wird. Er wird freigehalten, freigefressen und dadurch ist aber dann eben dann die Lebensgemeinschaft der Wiese deutlich besser, weil einfach dann viele Tiere dort überleben ohne Schädigung. Und das ist eben dann der massive Unterschied dann eben dann zum mechanischen Mähen dieser Flächen.
Kannst du mir das auch in Zahlen ausdrücken? Also wie kann sich die Artenzusammensetzung denn verändern?
Wenn man da drüber geht, man hat ruckzuck 25, 30 verschiedene Pflanzenarten zusammen und auf einer Intensivwiese, da ist man also schnell bei einer Zahl von deutlich unter 10 angekommen. Da ist also dann schon der blühende Löwenzahn das Highlight schlechthin, wobei der auch dann eben dann sehr hohe Nährstoffgehalte dann anzeigt. Das heißt also, diese typische Butterblumenwiese, die man dann eben dann so im Frühjahr kennt, das ist eigentlich ein typisches Kennzeichen dafür, dass das dann verhältnismäßig artenarme Wiesen sind.
Du kümmerst dich ja jetzt seit knapp 25 Jahren um das rote Höhenvieh im Hagener Raum. Kannst du diese beschriebene veränderte Artenzusammensetzung auch auf euren Weiden erkennen?
Also wenn man sich die Flächen mal intensiv anguckt, wird man schon merken, dass dort dann ganz andere Arten und auch Artenmengen stehen, als jetzt eben dann auf diesen benachbarten Intensivwiesen, die am gleichen Standort zu finden sind, aber einfach dann eben dann durch die Bewirtschaftung völlig anders dann eben über Jahrzehnte dann gepflegt und bewirtschaftet wurden. Also wir haben dann Nachbarflächen, die kann man auch mit unseren eigenen Weideflächen überhaupt nicht vergleichen. Das ist natürlich für einen Laien nicht so offensichtlich, aber wenn man alleine jetzt eben im Frühjahr dann den Blütenreichtum sieht, was da alles an kleinen Kräutern eben klarkommt, das ist also eine ganz andere Baustelle als jetzt eben dann bei diesen intensiv genutzten Wiesen.
Der Schutz alter Haustierrassen und Naturschutz geht dann also zusammengefasst Hand in Hand.
Richtig. Das ist also im Grunde genommen eine Verbindung, die natürlich auch von vielen anderen biologischen Stationen oder auch Naturschutzeinrichtungen dann genutzt wird, dass man dort dann eben wieder alte Rassen, es geht dann auch dann nicht nur um Rinder, es geht dann um Ziegen, um Schafe, dass die auch dann eben wieder so ein bisschen dann in Mode kommen. Und dementsprechend ist dann eben dieser Einklang Naturschutz, biologische Station und solche Haustierrassen eigentlich eine sehr gute Verbindung, weil dann eben viele Flächen dadurch dann auch wirklich sinnvoll bewirtschaftet werden können und man entsprechend dann nicht mehr alles nur runtermäht, sondern tatsächlich diese Viecher dann diese Pflegeleistung übernehmen können.
Vor allem die vergangenen Dürresommer sind ja nicht spurlos an den meisten landwirtschaftlichen Betrieben vorbeigegangen. Wie sah das denn bei euch aus? Hattet ihr auch Probleme, genügend Futter für eure Rinder zu bekommen?
Also das letzte bzw. das 2022er Jahr war von der Ernte her super. Also wir haben da jetzt dann das gesamte Winterfutter ohne Probleme reinkriegen können. Wir werden wahrscheinlich auch noch was überhaben. Wir haben auch vom letzten Jahr dann teilweise noch dann so bestimmte Überbestände. Aber grundsätzlich ist natürlich diese Dürre im Sommer ein ernsthaftes Problem, weil es gab dann Jahre, wo wir dann teilweise nur 30-40% des Futters von den Flächen runtergeholt haben. Und das ist natürlich dann schon ein erheblicher Einschnitt, weil wir brauchen natürlich eine entsprechende Menge an Winterfutter. Also wir reden da schon von 350 Rundballen, die alleine für die Kühe auf den Kopf gehauen werden. Und wenn dann natürlich entsprechend dann deutlich weniger bei rumkommt, muss natürlich dann zugekauft werden. Und das ist bei den Biolandkriterien durchaus nicht so ganz einfach zu machen, weil Raufutter bei den Großtieren bedeutet, dass eigentlich dann 100% aus eigenem Bestand kommen muss. Wenn es nicht möglich ist, kann man durchaus dann auch noch zukaufen, was aber auch dann bedeutet, dass es eben aus ökologischem Landbau sein muss. Und da eben dann viele Ökobetriebe dann gerade mit der Trockenheit zu kämpfen haben, weil die natürlich weniger Ertrag von den Flächen runtergeholt haben, ist es manchmal schon sehr aufwendig, dann eben an entsprechende Futtermengen ranzukommen.
Das klingt so, als wäre es durchaus fordernd oder anstrengend, diese Biolandkriterien einzuhalten. Ist das so oder gibt es andere Aspekte, wo sich die Haltung des roten Höhenviehs als anstrengend herausstellt?
Also die Situation rotes Höhenvieh und Biolandrichtlinien ist eigentlich überhaupt kein Problem. Da sind also gerade diese Tierrassen dann optimal. Ich sag mal, einfacher kann man dann diese Kriterien des ökologischen Landbaus eigentlich gar nicht einhalten, weil die Tiere dann aufgrund ihrer Leistung, Größe und Beschaffenheit im Grunde genommen jetzt dann in dieses Portfolio optimal dann passen. Was für uns ein gewisses Problem bedeutet, was aber auch nicht überbewertet werden darf, ist, dass wir dann eben die Tiere dann als Mutterkuhherde halten, teilweise eben mit einem Deckbullen dabei, der ja die ganze Periode auch dann auf der Fläche mit rumrennt. Ja, ein Deckbulle ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil die natürlich eine Nummer größer werden und auch dann eben dann auf ihre Mädels gut aufpassen. Aber was eigentlich dann bei den Flächen so ein bisschen das Problem ist, dass dann diese Mutterkuhherde ein klein wenig dann auch immer verwildert. Das heißt also, die Kälber, die im Stall noch dann total nett und zutraulich sind, die werden also dann im Laufe des Sommerhalbjahres über die 6 Monate doch eigentlich ein bisschen eigenständiger und auch die Mutterkühe, dass das dann mit dem Einfangen hinterher nicht mehr so ganz einfach wird. Ein Milchviehbetrieb hat ja dann eben dann tagtäglich mit den Tieren im Stall zu tun. Die müssen rein zum Melken, gehen wieder raus, kriegen ihr Kraftfutter. Das heißt also, da ist eine ganz enorme Lockwirkung. Und bei unseren Tieren, die werden also nicht gemolken, sondern die Kälber kriegen dann die Milch ausschließlich dann eben dann zur Verfügung gestellt. Und da sind die Tiere dann eben das ganze Jahr draußen auf der Wiese. Dieses halbe Jahr macht sich in den Köpfen der Kühe schon ein bisschen bemerkbar. Das heißt, das Einfangen ist dann jedes Jahr dann so ein kleines Abenteuer und Rodeo, wo dann auch manche Tiere dann sich dann ganz eigene Gedanken darüber machen, ob sie überhaupt wieder in den Stall rein wollen. Und das kann also auch schon mal sein, dass dann eben dann durchaus mal 1 bis 2 Wochen dazu Lockangebote bedeuten, dass man die Tiere mit Äpfeln, mit Möhren, mit was weiß ich dann eben dann auch anfüttert, damit die Tiere tatsächlich auch wieder sich an den Menschen gewöhnen und mitspielen, wie wir es wollen.
Ist da auch schon mal was passiert?
Also eigentlich ist es bisher sehr glimpflich abgegangen. Es gab natürlich immer wieder kritische Situationen, die aber jetzt eigentlich nicht dann zu irgendwelchen Verletzungen geführt haben. Gut, ein paar kleine Prellungen und blaue Flecken, das passiert dann bald jedes Jahr. Aber es ist jetzt nicht dann irgendwie so, dass dann tatsächlich mal jemand derartig über den Haufen gerannt wurde, dass man da massive Schäden hatte. Aber trotzdem ist es so, dass wir auch dann entsprechend in Sicherheitsvorkehrungen investiert haben. Wir haben also große Fanggitter uns angeschafft, wo dann eben dann so eine Art Paddock aufgebaut wird, wo die Tiere reingelockt werden, den man auch zumachen kann. Wir haben 2 große Viehanhänger, die also dann aus Aluminium und nicht aus diesen üblichen Holzkonstruktionen sind. Da können die Tiere auch mal ordentlich drin randalieren, ohne dass der Anhänger sofort dann eben dann auseinanderfliegt. Und das sind eigentlich dann auch wichtige Dinge, die einfach mit so einer Tierhaltung dann einhergehen müssen. Denn das ist einfach dann Sicherheit für uns und auch für die Tiere. Es hat also keinen Sinn, wenn dann irgendwann plötzlich ein Tier dann eben dann mitsamt der Tür dann wieder aus dem Anhänger rausbricht, was wir früher bei alten Pferdeanhängern natürlich auch schon mal hatten, dass dann plötzlich ein Horn aus der Seitenwand herausguckte oder die Anhänger wirklich dann fast auseinandergedrückt wurden, weil sich ein Tier mal dann eben dann im Anhänger dann gedreht hat. Und das ist eine nicht unkritische Angelegenheit.
Zum Abschluss noch eine kleine Frage. Wie kommen die Rinder eigentlich zu ihren Ohrmarken?
Ja, das ist eigentlich eine ziemlich nervige Angelegenheit. Das sind also im Grunde genommen die Kälber, die jetzt eben dann direkt nach der Geburt ihre Ohrmarke bzw. beide bekommen müssen. Da ist gleichzeitig noch so eine Ohrstandsmarke dabei, wo jetzt eben dann noch eine Herpesprobe genommen wird. Die muss eingeschickt werden. Dann kriegen die Tiere sozusagen ihren Herpesfreiheitsstatus dann attestiert vom Gesundheitsamt oder vom Veterinäramt. Und anhand dieser Lebensohrmarke, wie die so schön heißt, bekommt das Tier also seine Ohrmarke verpasst. Und das ist also für das gesamte Tierleben dann eben dann sozusagen der Personalausweis. Da werden die Daten drüber gespeichert, die sind in den Datenbanken des Landes bzw. der EU dann entsprechend vorhanden. Und bis zum Tag der Schlachtung ist sozusagen dann eben dann alles nachvollziehbar, was mit diesem Tier dann passiert. Und ja, die Kälber sind natürlich nicht wirklich glücklich darüber, weil bei kleineren Kälbern ist die Ohrmarke doch dann ein ziemlich großes Anhängsel, was da rumbaumelt. Wir haben auch immer wieder Tiere, die relativ zackig dann eben ihre Ohrmarken dann wieder abstreifen. Und da muss man also immer wieder auch dann eben nachmarkieren. Dann gibt es die gleiche Ohrmarke dann, die nachbestellt wird, dann nochmal für das Tier. Das aber dann auch dann unproblematisch ist.
Tut das nicht weh?
Naja, also schön ist es nicht, aber ich würde es einfach mal mit so einem Ohrlochstechen bei Menschen dann vergleichen. Bei den Kälbern ist es natürlich nicht so ganz freiwillig. Ich glaube auch nicht, dass die dann so besonders begeistert darüber sind. Aber trotzdem sind die Kälber natürlich dann festzusetzen, weil je nachdem, wie groß und kräftig die sind, machen die das Spielchen auch nicht so ohne weiteres dann mit. Und es kann auch schon mal sein, dass die Mutter sich das Ganze anguckt und dann auch nochmal dazwischen grätschen will, was dann die bösen Menschen mit ihrem Kalb dann plötzlich da veranstalten. Das ist doch ein bisschen Rodeo im wahrsten Sinne.
Dann hoffe ich, dass die kommenden Einfangversuche im Herbst und das Anbringen der Ohrmarken auch in Zukunft ohne Verletzungen für Mensch und auch für Tier ablaufen und bedanke mich für deine Zeit, Ralf. Vielen Dank, dass du uns das rote Höhenvieh etwas näher gebracht hast und vor allem auch welchen Einfluss diese alte Rinderrasse auf den Naturschutz hat. Dann bis zum nächsten Mal beim Buschtrommel-Podcast.